Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postig.
Und ich bin Volker Hedfeld. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
Wir starten in ein neues Jahr und wer unsere Adventfolgen aus dem Vergangenen gehört hat, ahnt schon, worum es sich in diesem Jahr hauptsächlich drehen wird.
Das stimmt, denn 2026 ist ein Jubiläumsjahr für einen ganz besonderen Kirchendichter. Und sein Name ist Paul Gerhardt.
Wenn Erfolg bei Kirchenlieddichtern ja heißen würde, dass viele ihrer Lieder auch nach Hunderten von Jahren noch gesungen werden, könnte man Paul Gerhardt heute wohl zu den erfolgreichsten zählen. Während wir von Leuten wie Gerhard Ter Stegen oder Joachim Neander oder Ludwig Zinzendorf oder Philipp Nicolai nur noch wenige, wenn nicht gleich weniger schöne Texte singen, finden wir die Texte von Paul Gerhardt oft noch in einer zweistelligen Anzahl in unterschiedlichen Gesangbüchern. Volker, bevor wir jetzt einsteigen in eine Biografiearbeit über Paul Gerhardt, lass uns doch mal überlegen, wie viele Gerhardt-Texte aus dem Neuapostolischen Gesangbuch wir so zusammenkriegen.
Ich fange mal an. Gesangbuch 3. Wie soll ich dich empfangen?
Aber wenn du jetzt mit Nummern kommst, ist das unfair. Ich habe mich nur auf Titel
vorbereitet. Oh, ich habe mich auf Nummern vorbereitet. Aber sag du mal, wir wechseln uns ab.
Du hattest, wie soll ich dich empfangen? Okay, ich versuche mal chronologisch weiterzugehen. Ich stehe an deiner Krippen hier.
Fröhlich soll mein Herz springen.
Oh, Haupt vor Blut und Wunden.
Na, bleiben wir noch bei Weihnachten. Okay. Kommt und lasst uns Christum ehren.
Du hast vollkommen recht.
Es gibt dann noch ein neues Lied von Paul Gerhardt. Nun lasst uns gehen und treten.
Das ist richtig.
Und jetzt sind wir in der Passionszeit.
Mhm. Fürs Protokoll. Ich mache das hier auswendig, während Volker in seine Notizen schaut.
Yes, ich bin vorbereitet. An dieser Stelle bin ich vorbereitet. Also, oh, Hopfer, Blut und Bunnen, wer hat dich so geschlagen, ist ein zweites Passionsstück.
Ja, mach mal weiter.
Dann gibt's der Geist, ein Pfingstlied, der Geist, den Gott vom Himmel gibt.
Mhm.
Und dann gibt's ein Lied, was ich auch in die Passionszeit verorte, was aber bei uns natürlich unter einer anderen Rubrik steht. Passionszeit deshalb, weil es in der Matthäus-Passion vorkommt, befiehle deine Wege. Und ja, das ist natürlich kein Passionslied, keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, auch im evangelischen Gesangbuch finden wir das Stück nicht in der Kategorie Passion.
Genau. Was ich gar nicht wusste, dass es von Paul Gerhardt ist, ist Geduld ist euch vonnöten.
Das ging mir ganz genauso. Da kam ich auch nicht drauf und bin drüber gestolpert und dachte, okay, spannend. Ich hätte den Text eher im 19. Jahrhundert verortet. Nun ruhen alle Wälder ist noch so ein Klassiker, den man auch nicht automatisch in Richtung Paul Gerhardt schiebt.
Ja, und dann natürlich so berühmte Stücke wie Lobet den Herrn, alle die ihn ehren, sollte ich meinen Gott nicht singen.
Du meine Seele singe.
Warum sollte ich mich denn grämen? Auch das ist von Paul Gerhardt.
Gib dich zufrieden und sei stille.
Ich glaube, dann haben wir sie fast alle.
Ja, ich singe dir mit Herz und Mund, wäre es doch ein sehr prominentes.
Ja, genau. Das steht ja ganz nah bei, sollte ich meinen Gott nicht singen. Aber das ist beeindruckend. Ich glaube, auch in unserem Gesangbuch ist er am stärksten vertreten.
Ich hab's überschlagen und bin zu dem gleichen Schluss gekommen, dass es keinen Autoren gibt, der häufiger vertreten ist. Was aber ein bisschen daran liegen mag, dass viele Lieder, die im Neuapostolischen Gesangbuch vorhanden sind, von unbekannten Autoren dann entweder ins Deutsche übersetzt oder bearbeitet wurden. Also wenn man das mal rausrechnet und nur Originaltexte nimmt, dann ist Paul Gerhardt tatsächlich am häufigsten vertreten.
Allerdings fehlen in unserem Apostolischen Gesangbuch zwei Stücke, die unfassbar berühmt sind. Einmal das Geh aus mein Herz und suche Freud und ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Mit großem Bedauern muss man das feststellen, dass die in Apostolischen Gottesdiensten selten gesungen werden.
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld gab es in unserer Kirche bis zur Gesangbuchreform 2005.
Das gab es. Das ist. Damals war ich noch nicht so auf diese Paul Gerhardt-Texte gepolt. Ja.
Ich weiß es aus dem Grund, weil wir als Kinder immer ein bisschen darüber gelacht haben, über die Textzeile, es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank. das, wenn man es entsprechend schnell ausspricht, hat es so eine ungewollt komische Komponente. Aber gut, wir waren jung und hatten manchmal Zeit vor dem Gottesdienst, uns Texte durchzulesen. Bevor wir weitersprechen, vielleicht der ganz kleine Hinweis, dass etwaige Hintergrundgeräusche auf schmatzende Kater, die links neben mir stehen, zurückzuführen sind. Denn wir befinden uns heute in Volkers Küche.
Ja, ganz herzlich willkommen, by the way.
Ja, wir sprachen jetzt über diese beiden Lieder, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen, die also nicht mehr Eingang in unser Gesangbuch gefunden haben. Das sind Stücke, die ja sehr unterschiedlich sind. Also, geh aus mein Herz und suche Freud, ein geistliches Volkslied, und ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, doch ein sehr gewichtiger und auch nicht unblutiger Passionschoral. Und man sieht, wie stark das Kirchenjahr oder auch, ich sag mal, das meteorologische Jahr, die Jahreszeiten, die Naturerfahrung, die Poesie dieses Mannes beeinflusst hat.
Heute haben wir uns allerdings dazu entschieden, zumindest jetzt in dieser Auftaktfolge, zu Paul Gerhardt einmal sehr ausführlich zu seiner Person, zu seinem Werdegang, seiner Theologie zu sprechen, damit wir dann für die weiteren Folgen in diesem Jahr eine gemeinsame Grundlage haben.
Und dazu starten wir einfach ganz klassisch mit so einer richtig echten Biografiearbeit. Ich finde diese Arbeit besonders spannend, da Biografiearbeit gar nicht immer so faktenbasiert und objektiv und auch immer richtig ist. Also selbst so ein tabellarischer Lebenslauf kann ja eine Schlagseite bekommen, je nachdem, welchen Aspekt meiner Ausbildung oder meines Werdegangs ich stärker betone oder welchen ich weglasse. Also alle, die schon mal Bewerbungen geschrieben haben oder es aktuell tun, werden früher oder später vor dieser Frage stehen, muss diese Station mit rein oder wie ausführlich nehme ich darauf Bezug? Und bei historischen Personen kommen darüber hinaus noch viele weitere spannende, sagen wir mal, Umstände und Faktoren zusammen.
Ja, mir würde da jetzt zunächst die Quellenlage einfallen. Man liest ja oft hinter einer Geburtsangabe bei manchen Komponisten ein Fragezeichen. Oft ist es auch, glaube ich, das Taufdatum, was vor allen Dingen dokumentiert wurde, gar nicht so sehr der eigentliche Geburtstag. Auch die Autorenschaft mancher Werke, auch wenn sie uns nicht im Original überliefert sind, sind oftmals schwer abzuschätzen. Und am Ende werden auch hier lediglich Argumente abgewägt.
Ja, und wir könnten jetzt ganz prominente Beispiele von Stücken nennen, die man beispielsweise Johann Sebastian Bach zugeordnet hat und dann nach neuerer Forschung nicht mehr dazuordnet. Trotzdem haben sie eine BWV-Nummer und so weiter. Der kleine Einwurf bezüglich des Taufdatums, was eigentlich total einleuchtend ist, denn die Kirchen haben immer schon Buch darüber geführt, wann eine Taufe durchgeführt wurde. Und in einer Zeit vor Standesämtern und Krankenhäusern war das noch nicht so üblich, dass man registriert hat, wann wer zur Welt kam. Auch wenn ja das eine relativ neue Entwicklung ist, dass Kinder getauft werden in der Nähe ihres Geburtstages. In ganz frühen Zeiten gab es ja zentrale Taufveranstaltungen, immer in der Osternacht zum Beispiel. Da hatte das nochmal einen anderen Impetus. Aber hinzu kommt ja auch noch die Art der erhaltenen Quellen. Also wir haben aus dem 17. und 18. Jahrhundert wenig bis kaum oder bis keine Selbstaussage, weil es einfach nicht üblich war, Briefe aufzubewahren, wenn sie nicht amtlich geführt wurden. Das Tagebuchschreiben hatte jetzt auch noch keine große Bewandtnis und es gab auch noch keine Selbstzeugnisse im Sinne von Autobiografie. Es gab Briefe mit Dienstherren, mit Ortsverwaltung, Stadtverwaltung. Es gab aber auch sowas wie lexikalische Einträge. Da würde mir zum Beispiel die musikalische Ehrenpforte einfallen. Wir haben aber auch Berichte von Kritikern, Nachrufe auf Komponisten, die sogenannten Nekrologe, die dann meist von nahen Anverwandten oder Schülern erstellt wurden.
Aber doch eigentlich dann eher subjektive Erinnerungen, Textgattungen.
Absolut. Und über die Toten soll man ja bekanntlich nichts Schlechtes sagen, aber es gibt in diesen offiziellen Dokumenten, wenn wenn wir bei Bach ganz kurz bleiben, nicht wenige Einträge oder Eingaben des Leipziger Rates, also dem Rat der Stadt Leipzig, oder Schmähkritiken von Neidern oder wirklichen Kritikern wie Johann Mattheson, die Bach in ein sehr problematisches Licht rücken. Als es der Nekrolog, der von seinem Sohn verfasst wurde, dann tun würde. Und je nachdem, wie viel Zugang ich zu Quellen habe, kann ich ein sehr stark eingefärbtes Bild von einer Person haben.
Na gut, aber zum Glück gibt es ja noch mehr als diese ersten Quellen. Also wenn ich mich jetzt erkundigen möchte über einen Komponisten oder in diesem Fall über Paul Gerhardt, dann schaue ich doch, ob ich irgendeine digitale Biografie finde oder, ja, heute fragt man die KI.
Ja, und genau dort ist aber dann meist das nächste Problem. Also wenn wir jetzt textkritisch sein wollen, müssen wir uns ja die Frage stellen, wer hat diesen Text aus welchem Grund heraus geschrieben? Also warum hat ein Biograf diesen oder jenen Aspekt besonders herausgestellt? Man muss auch immer die Frage stellen, ergeben sich logische Fehler, Lücken? Erscheint ein bestimmter Aspekt fragwürdig? Gerade wo Amtspapiere oft noch in Latein verfasst wurden, ist auch mal eine Frage der Übersetzung. Und mit welcher Brille schaut der Autor des Textes auf sein Subjekt, über das er schreibt? Also du würdest vermutlich dir nicht die Arbeit machen, eine Biografie über jemanden zu schreiben, den du nicht leiden kannst, um alles in das Buch zu packen, was du glaubst, Schlechtes über diese Person zu erzählen.
Ja, definitiv nicht. In dieser von dir benannten musikalischen Ehrenpforte sollten ja auch eher Erfolge verzeichnet werden als Misserfolge oder Fehlgriffe.
Ja, und da gibt es auch so Skurrilitäten wie die Geschichte, dass Nikolaus Bruns dafür bekannt war, mit den Füßen Orgelpedal zu spielen, während er einen Choral sang und die Oberstimme auf der Geige spielte. Ob er das wirklich getan hat, werden wir niemals herausfinden, aber diese Vorstellung hat Johann Mattheson so angeregt, dass er sie zu Papier brachte. So, aber jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu, der diese Biografiearbeit wirklich wichtig macht. Viele Persönlichkeiten, gerade im deutschen Raum, werden im frühen 20. Jahrhundert neu entdeckt, nachdem sie im 18., 19. Jahrhundert so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Dies ist zum einen die Zeit der liturgischen Erneuerungsbewegung. Das ist die Zeit des Historismus und der historischen Aufführungspraxis. Also erstmals bemühen sich Menschen, Musik, die älter ist als die Generation ihrer Eltern, in ihren Ursprungszustand zurückzubringen. Also nicht wie es Felix Mendelssohn macht, der die Matthäus-Passion neu orchestriert, sondern man bemüht sich darum, herauszubekommen auf alten Zeichnungen und in Instrumentenkatalogen zu rekonstruieren, wie groß waren die Ensembles, wie qualitativ gut waren die bestimmt, wie sahen die Instrumente aus, kann man die nachbauen, was für Materialien hat man verwendet und so weiter und so fort. Es gibt erstmals Gesamtausgaben, also die Denkmäler deutscher Tonkunst ist eine Reihe, die dann verschiedene Komponisten im Gesamtwerk versucht darzustellen. Wir haben die erste Schütz-Gesamtausgabe, wir haben die neue Bach-Gesamtausgabe. Wir haben auch mit den Finkensteiner Blättern einen Rückgriff auf alte Madrigale. Der Bärenreiter Verlag macht sich da ganz groß. Wir haben eine Rückbesinnung auf die Gregorianik. Das ist vor allem in katholisch geprägten Frankreich der Fall. Ich sag nur, Komponisten wie Maurice Durufle zu Beginn des 20. Jahrhunderts greifen darauf sehr stark und sehr formschön, wie ich finde, zurück. Wir haben die Orgelbewegung gerade im süddeutschen Raum Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben Bewegungen wie die Michaelsbruderschaft, die versucht, liturgische Formen in der lutherischen Tradition sichtbar zu machen. Wir haben die Herausgabe der Düben-Sammlung, das ist die ein Großteil der Werke Buxtehudes wird aus der alten Tabulaturschrift erstmals in für uns lesbare Notenschrift übertragen. So, aber all das passiert nicht ausschließlich aus Liebhaberei. Das sind immer Entwicklungen, die zurückzuführen sind auf ein kulturpolitisches Programm. Und gerade das frühe 20. Jahrhundert ist geprägt von einer Nationalstaatenbildung. Und was dort passiert, ist der Versuch, die eigene Kultur im Hier und Jetzt in eine lange Tradition und Entwicklungslinie zu stellen.
Ja, man denke nur an die Weimarer Republik, wo den Menschen doch sehr viel an Identifikation und Orientierung abverlangt worden ist, definitiv.
Ja, und zu guter Letzt, in unserem Fall ist auch die Ökumene noch ein wichtiger Faktor. Also Paul Gerhardt war, und das werden wir später noch sehen, sehr stark lutherisch verwurzelt. Für Methodisten oder Calvinisten, Baptisten, Brüdergemeinden oder neuapostolische Christen ist eine Neu- oder Erstbeschäftigung notwendig, da viele Stücke bei uns in dieser Zeit keine gewachsene Tradition hatten. Und zusätzlich kommt ja noch hinzu, dass wir ja in kirchlichen Strukturen leben, die sich der Welt öffnen, die große Gemeinden und Interessensgruppen in Südamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent haben, die erst recht nicht in einer poetisch-textlichen Tradition eines mitteldeutschen lutherischen Dichters stehen.
So, und jetzt nach doch dieser sehr ausführlichen Vorrede starte ich mal mit dem biografischen Eckbaum. Paul Gerhardt wird am 22. März 1607 in Gräfenhainichen, zweiter Sohn des späteren Gräfenhainicher Ackerbürgers und Gastwirt Christian Gerhardt geboren.
Und da hake ich ganz kurz ein. Das ist nämlich ein klassischer Fall von Datumsschwindel. Ich habe dir jetzt in unser Papier, mit dem wir arbeiten, einen kleinen Fehler hineingelegt. Denn Paul Gerhardt hat zwei Geburtsdaten, den 12. März und den 22. März. In jeder öffentlichen Biografie liest du 12. März. Hm. Das hat was mit der julianischen Kalenderreform zu tun, also je nach Zählung. Und ich habe deshalb jetzt den 22. März reingeschrieben, weil mir das persönlich gut passen würde, weil dies mein eigener Geburtstag ist.
Ach, wie schön.
Und da Johann Sebastian Bach am 21. März Geburtstag hat.
Da könnte es aber so ähnlich sein, oder?
Nee.
Definitiv nicht. Definitiv auch da nicht. Liest man ja mal von späteren Geburtstagen.
Nee, aber das ist dann wirklich das Taufdatum.
Alles klar.
So. Ein kleines praktisches Beispiel dafür, wie wir Geschichtsmanipulation relativ plausibel betreiben könnten. Aber das haben wir jetzt hiermit aufgeklärt.
So, jedenfalls ist Pauls Großvater, also Paul Gerhards Großvater, mütterlicherseits der Superintendent Kaspar Starke. Dieser Kaspar Starke verließ seine Heimat Eilenburg aufgrund seiner überzeugten Haltung zu Martin Luther, nachdem sich Kurfürst Christian dem Calvinismus annäherte. In den Jahren 1619 und 1621 sterben zuerst sein Vater und dann auch seine Mutter. Paul besucht die Stadtschule und erhält dadurch eine grundständige Bildung der lateinischen Sprache und er wird Chorknabe. Nach dem Tod der Eltern wurde Paul gemeinsam mit seinem älteren Bruder auf das kurfürstliche Internat nach Grimma geschickt, während seine beiden jüngeren Schwestern fortan nicht näher verwandten Bekannten unterkamen. Das Leben in dem ehemaligen Augustinerkloster war streng reglementiert, das Lernpensum war hoch und ab 1625 in Grimma herrschte die schwarze Pest. Während Pauls älterer Bruder die Flucht ergriff, gelangte Paul selbst 1627 zu seinem Schulabschluss und schloss im Folgejahr sein Theologiestudium an der Universität zu Wittenberg an, welche selbstverständlich streng lutherisch ausgerichtet war.
Halten wir hier mal kurz inne und erinnern uns vielleicht an unsere eigene Zeit nach dem Abitur zurück. Also Volker, wir haben beide Abitur gemacht und beide im Anschluss daran studiert. Beide Eltern sind tot. Wir leben in einem streng reglementierten klösterlichen Internat. Die einzige Bezugsperson familiärerseits, der ältere Bruder, lässt uns im Stich, nimmt dreist aus. Unsere Schwestern, zu denen wir ein nicht näher bekanntes Verhältnis haben, aber vermutlich nicht das schlechteste, leben ebenfalls weit weg. Und dann kommt noch die schwarze Pest, eine unglaublich gefährliche, angsteinflößende Krankheit.
Tödliche Krankheit.
Ich weiß nicht, Volker, was du so für Probleme hattest, als du 19, 20 warst, aber ich kann sagen, meine waren deutlich, deutlich weniger existenziell.
Nee, es ist unfassbar, was dieser Mensch eigentlich sein ganzes Leben lang durchmachen musste.
Und da muss man sagen, dass das ja noch eine halbwegs privilegierte Biografie für diese Zeit ist. Also wir sprechen von der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die mitteleuropäische Bevölkerung wird zu einem großen Teil dezimiert. Es ist ja nicht so, dass nur ein paar Menschen sterben, sondern wirklich mehr als ein Viertel der damals lebenden Bevölkerung existiert nach diesem Dreißigjährigen Krieg nicht mehr. Verheerende Lebensumstände, nur ein paar Stichworte. Felder sind vernichtet von darüber reitenden und stampfenden Soldaten. Wir haben Brandrodung in den Städten und Dörfern. Wir haben, wie das leider immer so ist in Kriegsfällen, Übergriffigkeiten gewalttätiger Art durch Soldaten auf junge Frauen etc. pp. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ausrichtung an der Theologie und am Glauben da elementar sind und auch wichtige Hilfsmittel sind, um mit all diesen Traumata, die daran hängen, irgendwie umgehen zu können.
Das ist unbedingt, muss das so gewesen sein. Ich würde trotzdem weiter im Text fortfahren. Diese Studienzeit Paul Gerhardts verläuft ebenso nicht normal. Noch immer herrscht Krieg, du hast es gerade angesprochen, in Deutschland. Dies hat auch Auswirkungen auf Pauls Studium. Neben dem Studieren arbeitet er als Hauslehrer. Vielleicht unterstützte er auch seinen Bruder, der das Gut des Vaters bis zum schwedischen Überfall auf Gräfenhainichen 1637 bewirtschaftete. Christian starb noch im selben Jahr. Woran, wissen wir nicht. 1642, 6 Jahre vor Kriegsende, beendet Paul seinen Aufenthalt und sein Studium in Wittenberg. 1643 trifft Gerhard in Berlin ein, jedoch nicht auf einer festen Pfarrstelle, sondern erneut als Hauslehrer, bis er 1651 mit besten Empfehlungen nach Mittenwalde als Propst geht. Der jetzt bereits 44-Jährige hat nun seine erste Pfarrstelle und heiratet bereits 4 Jahre später. Doch auch hier liegen Glück und Trauer viel zu nahe beieinander. Im Januar 1657 stirbt seine erste Tochter im Alter von 8 Monaten. Noch im selben Jahr verlässt Familie Gerhard Mittenwalde. Paul folgt einem Ruf an die Berliner Nikolaikirche, wo er den Großteil seiner Lieder schrieb. Und die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem dortigen Kantor Johann Krüger, die ging er dort ein.
Und genau das dokumentiert Johann Krügers Liederbuch, das wir hier schon häufiger erwähnt haben. Also jenes berühmte Praxis Pietatis Melica, in dessen Erstauflage 18 Lieder oder Liedtexte Paul Gerhardts vorhanden sind. Und mit jeder Auflage wuchs auch die Zahl der Gerhardt-Texte darin.
Ja, ganz genau. Trotzdem oder jedoch muss man dann erwähnen, dass Krüger 1662 bereits starb. Und der Hamburger Johann Georg Ebeling die Pfarrstelle übernahm und auch die Zusammenarbeit mit
Er
Gerhard.
übernahm das Kantorat.
Entschuldigung, was habe ich die Pfarrstelle gesagt? Natürlich, er war ja Musiker, nicht Pfarrer. Ebeling veröffentlichte die Heftreihe Pauli Gerhardi, geistliche Andachten, jedoch mit seinen eigenen Melodien. So haben sich manche Lieder heute in der Ebeling und andere in der Krüger-Melodie durchgesetzt.
Und lass mich jetzt hier nochmal intensiver einhaken. Sowohl das Gesangbuch Praxis Pietatis Melica als auch Ebelings Heftreihe waren ja keine offiziellen Gesangbücher, die gedruckt wurden für 20, 30 Kirchengemeinden, sondern sie waren zunächst gedacht für den häuslichen Gebrauch. Also einheitliche Gesangbücher, die kennen wir eh erst aus dem 20. Jahrhundert. Jedoch war es doch üblich, dass, naja, also gerade nach dem Krieg hatten die Fürsten und Könige jetzt nicht viel Geld für den Druck von Gesangbüchern übrig. Da war man doch eher damit beschäftigt, das Land wieder aufzubauen. Aber ebenso wie die Lieder von Martin Luther waren auch die Texte von Paul Gerhardt mehr als nur bloße, beispielsweise Lobpreislieder. Sie waren gesungene Predigten und zwar für den Alltag. Paul Gerhardt hat hier eine der großen Maximen Luthers übernommen, nämlich die, dass der Alltag Ort des Gottesdienstes sei. Die Übersetzung der Bibel in die Landessprache war das eine, aber bedeutend wurde die Übersetzung biblischer Texte in Liedstrophen. Sie liefern Interpretationen, aber auch Ermahnung, Erbauung und Lehre. Damit meine ich übrigens die Lehre mit einem E und einem H und nicht die Lehre mit zwei E.
Ja, genau. Ich denke auch, dass wir die weitere Biografiearbeit auf eine andere Folge vertagen können. Lass uns doch nochmal auf ein paar Grundlagen von Gerhards Liedtheologie schauen. Das fände ich jetzt sehr interessant an dieser Stelle.
Sehr gerne. Ich schlage vor, dass wir einen Aspekt heute aufgreifen und textliche Funktionen auf das Gottes- und Menschenbild und auf biblische Bezüge, insbesondere der Bedeutung der Psalmen, in späteren Folgen schauen können.
Sprachst du gerade schon Luther an? Paul Gerhards lutherische Prägung ist in seiner Biografie und damit auch in seinen Werken felsenfest verankert. Sein Großvater, seine klösterliche Schulzeit und sein Studium standen in diesem Einfluss. Das heißt, die Grundsätze Luthers, allein durch Gnade, durch die Schrift, den Glauben und durch Christus erlangt der Mensch Gerechtigkeit vor Gott.
Wir werden im Laufe dieses Jahres viele Liedstrophen finden, in denen einzelne der von dir gerade aufgezählten Aspekte wiederzufinden sind. Der größte scheinbare Widerspruch im Werk Gerhards und damit auch ein wesentlicher Lernaspekt, wie ich finde, für uns heute, ist das Thema mit der Freude. Also darf bzw. kann ich freudig singen angesichts von Tod und Verderben, von Hunger und Seuchen, von Brandschatzung, von Zerstörung und, und. All das, was Paul Gerhardt erlebt hat, bringt ihn nicht ins Zweifeln, zumindest nicht in seinen Liedtexten und auch nicht ins Lamentieren. Um das zu verstehen, müssen wir versuchen, so eine Gerhardtsche Haltung einzunehmen. Und wenn man genau hinschaut, dann wird Gott auch in den Texten von oder durch Gerhardt nicht freudig gelobt, weil es ihm, also dem Autor, dem Menschen Paul, so gut geht, sondern einfach nur ausschließlich aus dem Grund, dass Gott groß und verehrungswürdig ist. Die Freude über diese Teilhabe an Christus und damit am ewigen Leben und der ewigen Freude ist für ihn Grund genug, Gott zu loben. Das ist sein Glaube und das lesen wir zigfach in schwer zu zählen vielen Liedstrophen.
Ja, jedoch wird Paul Gerhardt persönlicher. Er scheint kein Dogmatiker zu werden. Seine Texte sind weniger scharf und nicht so kämpferisch oder so provokant. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach all den Kriegseindrücken nicht kämpfen wollte, auch nicht spirituell. Vielleicht macht ihn das bis heute so anschlussfähig.
Ja, und vielleicht ist das eine Haltung, die uns in besonderem Maße ein Vorbild sein könnte. Ich möchte dafür ein biografisches Bild bemühen und komme vielleicht schon zu meinem persönlichen Fazit dieser Folge. Von Paul Gerhardt zu lernen heißt vielleicht, den Acker, sein Vater war ja Ackerbürger, des eigenen Glaubens zu kultivieren, um darauf unterschiedliche Früchte wachsen zu lassen, und zwar ohne immer zu schauen, was der Nachbar so anbaut.
Das ist sehr schön. Jetzt hast du natürlich schon eine kleine Neuerung dieses Jahres vorweggenommen. Wir möchten uns in diesem Jahr am Ende jeder Folge von euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mit unserem persönlichen Learning verabschieden. Wir laden es euch. Laden euch ein, es uns gleich zu tun. Schreibt uns gerne eure Gedanken, folgt uns in den sozialen Netzwerken und kommt mit uns in den Austausch.
Bevor Volker jetzt sein Fazit preisgibt, vergesst auch nicht, wo auch immer ihr das jetzt hört, den Podcast zu abonnieren und gerne auch weiter zu empfehlen. Und bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich schon mal.
Paul Gerhardt, konnte sich fallen lassen, gänzlich auf Gott vertrauen. Und das in Zeiten allergrößter Not. Was ich so gedacht habe, ist, dass nach ihm es weitere Persönlichkeiten gab, die das vielleicht besonders deshalb, weil sie in großer Not lebten, gut konnten. Jüngere Beispiele sind Jochen Klepper oder Dietrich Bonhoeffer. Das hat mich in der heutigen Folge besonders bewegt. Liebe Grüße, alles Gute. Auf bald.